Schizophrenie, wo du hinschaust. 82% der Deutschen sind der Meinung, dass das Schlimmste in der Eurokrise erst noch kommt. Aber 70% glauben, dass die Kanzlerin diese Krise sehr gut handelt. Die gute Patin von Europa, die Milliarde um Milliarde aus dem Fenster schmeißt, in der Hoffnung, es werden schon die Richtigen drunter stehen, die es auffangen. Nicht die Griechen. Nein, nicht die kriegen nichts, die müssen kaputt gespart werden, damit die Banken sich wieder vertrauen. Jetzt wird auch noch ein Ex-Banker dort Regierungschef, ne, Verursacherprinzip halt. Na, die gute, sag mal, die Frage ist ehrlich. Die ganzen Schlachten, also die gute Patin, das ist ein Glück, dass Marlon Brando das nicht mehr erleben muss. Der hätte nur gesäuft, wenn sie so weitermacht, dann schläft sie bei den Fischen.
Kompott 293, Mappzug. Hallo und herzlich willkommen zum 293. Kompott, den ich am heutigen kühlen, aber nicht zu kühlen und windigen Freitag, dem 25. November, ein Monat vor Weihnachten, aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12, 18.
Jawohl, ja. Und Map ist gezogen. So, das Intro kommt aus der neuesten Anstaltssendung, Griechen-Merkel. Und stimmt immer noch. Und ansonsten gibt es hier wieder die übliche Dreiteilung. Nämlich zwei Teile Politik mit den Terrormeldungen wieder im ersten Teil gebündelt. Und alles andere im zweiten Teil. Und im dritten Teil verstecken sich dann wieder die Technik, Mafia und Weltraumnachrichten. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, welchen Teil, wenn ihr weiterhört, das ist dann... Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich Ägypten, Bankenmeldungen, Griechenland und dann Regierung und Wirtschaft eingetroffen haben. 6 Grad, angeblich partly sunnige. Das kann ich so nicht bestätigen. Quite cool greetings. Die 6 Grad, die Windchillen wie 3 Grad, Comfort Level 2. Und der Wind macht 24 bis, was waren es, 39 km/h aus Southwest. Oder so. So. Dann hätten wir hier. Habe ich das Ding nicht eben gelöscht? Delete Item. Hätten wir Neues aus Ägypten, weil nämlich die ägyptische Partei den Tahrirplatz in Kairo geräumt hat. Die Polizei. Und dabei kam es zu Handgemengen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten. Weil die Demonstranten sind nämlich gegen die Militärregierung tätig geworden. Und das fand die Militärregierung dann gar nicht lustig und hat dann die Demonstranten mal wieder gewaltsam irgendwo entfernen lassen wollen. Das wiederum fanden die Demonstranten immer noch nicht lustig. Und ja, ist eine Meldung, die da am Samstag mir in die Finger gefallen ist. Am Montag gab es dann eine Begründung. Warum denn eigentlich die ägyptische Polizei da so rumprügelt? Habe ich bei Hilfe gefunden. Die Ägypter sagen, sie orientieren sich bei ihrer Polizeiarbeit auch am Niederknüppeln der Occupy Wall Street Proteste in Amiland. Ach, ist doch immer wieder schön, wenn die USA Demokratie, Freiheit und Menschenrechte in ein Land gebracht haben. Na, also ich meine, mit den gleichen Begründungen. Oder man hätte sich auch auf Stuttgart 21 berufen können. Da sind ja schließlich auch Bürger gewaltsam unterdrückt worden. Weil es ist doch alternativlos, dass da der Bahnhof gebaut werden sollte. Und ja, ne? Also. So, dann gab es auch Opfer. Da sind nämlich mindestens 12 Opfer zu Tode gekommen. Also die gewaltsamen Vorgehen der Polizei hat tatsächlich Leute umgebracht beim gewaltsamen Vorgehen. Beziehungsweise in der westlichen Presse hätte es dann geheißen, so ja, Die gewaltsamen Demonstranten, die mussten mit Kopfschüssen daran gehindert werden, die armen Polizisten mit Farbbeuteln zu bewerfen oder was weiß ich. Na, also, das sah jedenfalls dann alles heftig danach aus, dass da irgendwie die Arabellion immer noch nicht fertig ist. Weil die Bevölkerung wollte Demokratie etc. pp. Und hat bekommen eine Militärregierung von Leuten, die schon zu Mubaraks Zeiten im Militär hohe Plätze besetzt haben. Und waren damit jetzt irgendwie nicht so richtig glücklich. Kann man ja überhaupt gar nicht nachvollziehen, wieso. No. So. Auch am Montag gab es dann Esorgt. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton hat sich äußerst besorgt über die Unruhen in Ägypten gezeigt. Sie bedauere den Verlust von Menschenleben, heißt es in einer Erklärung Ashtons. Sie fordere zu Ruhe und Mäßigung auf und verurteile den Einsatz von Gewalt in eindeutiger Weise. Ja, ich finde es dann immer überaus putzig, wenn sich dann Leute äußern und sagen, also da ist Gewalt jetzt aber unangemessen gewesen. Ach, da ist sie unangemessen, ja? Wenn es darum geht, Kernbrennstoffzeug, Hochradioaktives, in Castor-Behältern durch die Länder zu fahren, um es an einen völlig ungeeigneten Ort zu deponieren, dann ist aber Gewalt von der Polizei wieder in Ordnung? Oder anders ausgedrückt, gibt's irgendwo eine Grenze, bis zu der Gewalt in Ordnung ist, beziehungsweise ab der Gewalt nicht mehr in Ordnung ist? Wenn ja, wo liegt die? Na? Also, die EU-Außenbeauftragte hat sich dann besorgt geäußert. Dann habe ich mich ja auch noch am Montag reingeklebt. Die ägyptische Übergangsregierung hat ihren Rücktritt angeboten. Sie zog damit die Konsequenzen aus den seit Freitag andauernden Protesten auf dem Tahrirplatz in Kairo, die sich gegen die Regierung von Ministerpräsident Essam Sharaf und den Militärrat richten. Und der Militärrat akzeptierte die Rücktrittsschreiben am Abend. Unter anderem hatten die Muslimbrüder und die Jugendbewegung 6. April den Rücktritt der Regierung gefordert. Oder anders ausgedrückt, es scheint zumindest mal wieder funktioniert zu haben, eine Regierung loszuwerden. Ich meine, okay, da haben sie jetzt ja nun schon einige Übungen drin, von daher, ja, sie können Regierungen loswerden, wenn sie sich da wirklich ranhängen. Das kostet dann unter Umständen allerdings ein paar Menschen ihr Leben. So, am Mittwoch gab es dann den Überplan. Der Militärrat in Ägypten hat einen Zeitplan für die Übergabe der Macht an eine zivile Regierung vorgelegt. Bis spätestens Ende Juni soll ein neuer Präsident gewählt werden, kündigte der Vorsitzende Mohamed Hussein Tantawi im Staatsfernsehen an. Die für kommenden Montag geplanten Parlamentswahlen sollen trotz der Proteste nicht verschoben werden. Was mir noch nicht ganz klar ist, da soll jetzt ein Parlament gewählt werden, aber das Militär will trotzdem weiter regieren. Das Militär ist nicht gewählt, soweit ich weiß. Auf welcher Basis will da überhaupt irgendjemand jetzt da noch eine Regierung machen, wenn es da doch schon Wahlen gibt? Leuchtet mir irgendwie nicht ein. Also, mir leuchtet doch sowieso noch nicht ein, was da jetzt gerade eigentlich für ein pseudodemokratisches System gespielt wird. Von daher, jetzt wird es aber doch empfindlich unwarm. Ob des Windes. Klapper, klapper. Dann machen wir doch die Jacke einfach mal ein Stück weit zu. So. So, genau, das war Ägypten. Dann gibt's Neues von den Banken. China gleich, habe ich bei FIFA gefunden. Wenn in China ein Fondsmanager Investoren um eine Milliarde betrügt, fängen die schon mal die Todesstrafe für zwei Brüder und ihren Vater und schmeißen einen dritten in den Knast. Ich erwarte ja nicht, dass Wall Street komplett hingerichtet wird, aber in der Mitte könnte man sich doch treffen und die alle mal ordentlich einknasten und zur Zwangsarbeit verdonnern, wie die anderen Knastinsassen in Amerika. Na, ist sowieso schon spannend. Also in China werden Bankster tatsächlich hart angefasst, wenn sie erwischt werden. Na, was hier passiert, so Hypo Real Event Horizon, voll in die Wand geklatscht. Du, hier nimm Geld. Ist logisch. Dann gibt's den US-Fail. Da platzt nämlich gerade mal wieder eine Investmentbank. Bisher hieß es, sie hätten bis zu 600 Millionen aus den Konten ihrer Kunden veruntreut. Und da hat sich die Politik gesagt, naja, 600 Millionen ist schon ein Wort, aber ist noch nicht too big to fail. Und dann haben sie den Laden platzen lassen. Und jetzt war es wohl doch eher doppelt so viel. Und zwar MF Global. Startende Flugzeuge sind scheiße. Vor allem, weil ich jetzt wieder die Schulkopfhörer im Gehörgang habe und die empfindlicher sind. Oder anders ausgedrückt, ich alles auch mal wieder eine Spur lauter höre. Aber hey, was macht man nicht alles, um zu funktionierenden Kopfhörern zu gelangen? Und zwar, MF Global ist gekollapst unter der Leitung von John S. Corzine, who was previously governor of New Jersey, a US senator and the head of Goldman Sachs. Ein Politiker, der dann zwischendurch mal Goldman Sachs an die Wand geknallt hat. Faust? Auge? Passt. Und ja, die haben sich also mit europäischen Staatsanleihen wohl verhobeln. Nein, sowas, da konnte ja keiner mit rechnen. So, am Dienstag gab es den Blitzdruck. Den deutschen Banken droht Krisen zufolge beim Blitzstresstest der europäischen Bankenaufsicht eine böse Überraschung. Die Kapitallücke werde größer sein als erwartet, hieß es in Finanzkreisen. Insbesondere eine gewisse Commerzbank könnte das Problem haben, dass sie bei einer Marktkapitalisierung von 6 Milliarden nochmal 5 Milliarden mehr Geld bräuchten, um die Eigenkapitalanforderungen zu erfüllen. Oder anders ausgedrückt, das von den Aktionären werden sie tendenziell eher nicht kriegen. Ups. Ja. Blub, ist am Dienstag gewesen. So, Neues aus Griechenland. Da gab es am Montag die Meldung, dass der neue Ministerpräsident Papadimos zur EU geflogen ist und eigentlich nur warme Worte dabei hatte. Da hat die EU gesagt, ja, ist ja schön, dass du da bist, aber geh. Na, weil da ist ja das Problem, dass da die Pseudo-Opposition sich geweigert hat, überhaupt irgendwas an Sparblubber mitzumachen. Ist ja an sich auch logisch, weil dieses Sparblubber, da kann man irgendwie, wenn man ein bisschen mitdenken kann, auf den Trichter kommen, dass das dem Staat gerade nicht hilft, insbesondere der Bevölkerung auch nicht hilft und eigentlich niemandem hilft, außer den Banken. So, von daher hat da eigentlich niemand ein akutes Interesse dran, wenn er da mal drüber nachdenkt, da irgendwie auf Teufel komm raus, sich krank sparen zu wollen. So, Witz dabei ist nur, wenn es nicht eine Erklärung gibt, dass sie sich krank sparen werden, dann werden sie überhaupt keine Kredite kriegen und sind dann demnächst offiziell pleite. So, da gab es dann gestern auch die Meldung, dass es dann doch ein Papier gibt, nämlich weil der Vorsitzende der griechischen Konservativen Samaras sich in einem Brief gemeldet hat und seine Unterstützung für das griechische Rettungspaket erklärt hat. Rettungspaket. Das ist ein Bankenrettungspaket. Wir blasen Geld in Banken rein, von denen, ich weiß gar nicht wie viele, aber auf jeden Fall irgendwie einige griechisch sind. Aber unter anderem eine deutsche Bank hat ihre schmutzigen Finger ja eh überall drin. Die ist da wohl auch erwischt. Also mal davon abgesehen, dass die deutsche Bank, wenn man dann mal genauer hinguckt, gar nicht so stabil aussieht, wie Ackermann immer behauptet hat. Aber, hey, was kann schon schiefgehen, ist schließlich die deutsche Bank. Die hat zwar mit Deutsch ungefähr gar nichts mehr zu tun, außer den Namen, aber ja. So, die Frage, die sich dann noch stellte, war, ob dieses Papier, was da der Oppositionsdödel rausgelassen hat, ob das den Banks dann reicht, da Geld an die Banken rauszulassen via Griechenland, oder ob das noch nicht reicht, da habe ich jetzt auch noch nichts von gehört. So, dann kommen wir in der eigentlichen Teil 2 Ecke an, nämlich Neues aus der Regierung, Steuerfinanzierung. Bundesbankpräsident Weidmann hatte die Bundesregierung aufgefordert, die geplanten Steuerentlastungen im Haushalt gegen zu finanzieren. Die schwarz-gelbe Koalition müsse ihre Konsolidierungsziele einhalten, sagte Weidmann im Deutschlandradio Kultur. Der Scherz daran ist nämlich, dass die 26 Milliarden Schulden nächstes Jahr mehr sind als die Neuschuldenaufnahme dieses Jahr. Wo wir doch angeblich gerade die Schuldenbremse haben. Also eine Bremse heißt bei Merkels Regierung, dass man schneller wird. Dann sollte sie vielleicht mal das Gas drücken, mal gucken, was dann passiert. Vielleicht wird es dann ja langsamer. Hallo? Na? Es sei die falsche Antwort, bei nachlassender Konjunktur Entlastungs- oder Ausgabenprogramme anzuregen und die Zinsen zu senken. Angesichts der schweren Euro-Krise müsse im Vordergrund stehen, das Vertrauen in die staatlichen Finanzen wiederherzustellen, meint die Märkte. Ja, blub. Dann gibt's die Fachwanderung. Bundeswirtschaftsblubber Philipp Rücktritt, Rösler will mehr Fachkräfte aus dem Ausland nach Deutschland locken. Die Wirtschaft brauche dringend eine offenere Zuwanderungspolitik, zitiert das Magazin Fokus aus einem Eckpunktepapier des Wirtschaftsministeriums. Demnach soll es auch für nicht-akademische Fachkräfte unbürokratisch möglich werden, nach Deutschland zu kommen. Weil, ihr müsst ja wissen, Fachkräfte, also in Anführungszeichen Fachkräfte, die aus dem Ausland kommen, sind nämlich billiger als Leute, die hier sind. Plus, je mehr Leute auf dem Arbeitsmarkt rumsitzen, die eine Stelle belegen könnten, desto weniger können die Leute, die dann diese Stelle bekommen, von ihren Arbeitgebern verlangen. Weil gute Sklaven gibt es ja nur dann, wenn man sie eh wegwerfen kann. Wenn man jedem damit drohen kann, dass er seinen Job sofort los ist, weil da draußen noch 10 andere stehen, die den Job auch können. Na, das ist Hintergrund der ganzen Geschichte. Nicht, dass das irgendwie überraschend wäre. Ne? Von daher, hier gibt es keinen Fachkräftemangel. Es gibt den Fachkräftemangel insofern, als es Leute gibt, die tatsächlich jetzt zu ihrem Chef gehen können und sagen können, wenn du nicht ordentlich Geld auf den Tisch legst, bin ich weg. Dann hast du ein Problem. Na, also mal ganz davon abgesehen, dass ist gerade bei meinem Arbeitgeber passiert, die Gewerkschaft hat sich mit Schwung über den Tisch ziehen lassen und dann irgendwelche Gewerkschaftsvertreterpfeifen verkünden offiziell 2, irgendwas Prozent im Januar und nochmal 2, irgendwas Prozent im September wären ein Inflationsausgleich seit 2009. Da würde mich nochmal interessieren, wie die Rechnung gehen soll, damit man da irgendwie auf so krumme Werte kommt, weil 2,5% Inflation für die vergangenen 12 Monate lassen sich irgendwie nicht trivial mit sind wir mal großzügig, tun wir mal so, als wenn es wirklich 4% breitschlagen. Aber hey. E-Unterung. Bundeskanzlerin Merkel hat ihre Forderung nach Änderung der EU-Verträge zur Stabilisierung des Euro bekräftigt. Nur wenn sich Europa dazu durchringe, Verstöße gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt konsequent zu ahnden, könne verloren gegangenes Vertrauen auf den Märkten zurückgewonnen werden. Weil die Märkte regieren nämlich jetzt. Hat irgendjemand die Märkte eigentlich gewählt oder sind die eben gerade nicht demokratisch legitimiert? Wer hat eigentlich überhaupt Merkozy gewählt? Also, ich habe weder noch gewählt, aber soweit ich weiß, hat auch kein einziges Volk beide gewählt. Und die Griechen schon mal gleich überhaupt gar nicht. Aber ja, also Scherz an der Sache ist, Merkel will da jetzt irgendwelche Änderungen der EU-Verträge, damit Haushaltssünder bestraft werden können. Wer bei der Gelegenheit eigentlich gleich mit bestraft gehört, Länder, die auf Kosten anderer Länder leben. Es gibt da so ein Land in ganz Europa, was besonders dadurch auffällt, dass es einen gigantischen Exportüberschuss hat. Ich komme gerade nicht auf den Namen, irgendwie was Schland, irgendwie so. Na? Zensottel, das Fehlen von Antworten bei der Gebäude- und Wohnungszählung des Zensus 2011 geht laut Statistischem Bundesamt auf zu viele verschickte Fragebögen zurück. Man gehe davon aus, dass es 17,5 Millionen Eigentümer von Wohnungen gibt, sagte die Leiterin der Zensuskommunikation Annette Pfeiffer. Trotzdem seien 25,1 Millionen Fragebögen verschickt worden. Die Frage, die sich eigentlich aufdrängt, ist, wie kann es sein, wenn Sie von 17,5 Millionen ausgehen, dass Sie 25,1 Millionen verschicken und haben Sie dann Leuten Sachen doppelt geschickt? Oder haben Sie Wohnungseigentümer-Fragebögen an Leute geschickt, die keine Wohnung besitzen? Oder wie funktioniert das? Und vor allen Dingen, warum sind die so blöd? Heißt das, wir machen dann nächstes Jahr nochmal einen Zensus, weil wir zu blöd sind, die Zensusbedingungen richtig zu machen? Ich meine, ne, naiv gedacht, wie schwer kann das sein? So, Stromvention. Schwarzgeld schenkt nämlich den darbenden Stromkonzernen noch ein paar Milliarden und die Kleinverbraucher müssen zahlen. Beziehungsweise ist jetzt die Frage, ob es die Stromkonzerne oder die Großkonzerne sind. Auf jeden Fall, irgendwelche Konzerne kriegen Geld. Insofern, als die nämlich irgendwelche Netzgebühren nicht bezahlen müssen. Und zwar müssen das solche Firmen nicht bezahlen, die mehr als so und so viel Gigawatt abnehmen. Und um die Beschränkung auf kleinen Verbraucher sieht so aus. Die Regelung sieht vor, dass Unternehmen, die ohne große Verbrauchsschwankungen mehr als 10 Gigawattstunden Strom pro Jahr benötigen, von den Gebühren für die Stromnetze befreit werden. Und selbst in Fachkreisen fiel dies zunächst nicht auf. Die Frage, die das aufbringt, ist, ist das schon wieder eine Subvention? Es riecht heftig wie eine. Und mit welcher Begründung ist sie da eigentlich? Ja, da müssen jetzt die Kleinverbraucher bezahlen, weil irgendwelche großen Firmen ja so viel Strom abnehmen müssen. Och, die armen großen Firmen, die tun mir ja richtig leid. Die armen großen Firmen, die nur noch mal für den Hinterkopf, wo ist der Aufschwung eigentlich geblieben? Haben die vielleicht was davon gehabt? Na? Also auf meinem Konto hat sich noch kein Aufschwung eingefunden, aber das wird an mir liegen. Ja. So, dann Guttenbuch. Erstmals seit seinem Rücktritt als Verteidigungsminister wird sich Karl Theodor Wilhelm von und zu Schwafelberg in der kommenden Woche in einem Interfjef-Buch zur Plagiatsaffäre äußern. Zeitchefredakteur Giovanni Di Lorenzo befragte den CSU-Vollidioten zum Umgang mit den eigenen Fehlern, die Zeit nach dem Rücktritt und einen möglichen Komeback. Guttenplack war Anfang März zurückgetreten, nachdem zahlreiche Plagiate in seiner Doktorarbeit entdeckt worden waren. So bummelig, was waren es, 64% des Textes sind inzwischen als nicht von Herrn Guttenplack persönlich erdacht und nicht korrekt als Zitat gekennzeichnet, identifiziert worden. Na, bei 64% oder anders ausgedrückt, da ist bestenfalls gerade mal eine Knappigkeit mehr als ein Drittel Zeug, was entweder richtig zitiert oder Gedanken von Guttenplack selber waren. Aber hey. So, Benz Sitz. Und zwar, in der schwarz-gelben Koalition gibt es konkrete Überlegungen, rechtlich gegen die steigenden Kraftstoffpreise vorzugehen. Es sei durch nichts zu rechtfertigen, dass die Dieselpreise in den letzten Wochen um 10 Cent angestiegen sind. Aber die Märkte wollen das so. Ist doch die gern genutzte Begründung von irgendwelchen Vollidioten. Sagte Verbraucherschutzbeauftragte der Unionsfraktion Mechthild Heil der Berliner Morgenpost. Denkbar ist ihren Worten nach, dass Tankstellen in Deutschland künftig nur noch einmal am Tage die Preise anheben, aber so oft senken dürfen, wie sie wollen. Ja, was dann rauskommt, ist, dass sie schlicht und ergreifend immer den höchstmöglichen Wert einstellen. Dann kostet halt ein Liter Treibstoff 999,9 Cent. Juhu. Dass die Märkte gerade bei Treibstoff genau gar nichts regeln, auf den Trichter hätte man eigentlich in der Zwischenzeit auch mal selber gekommen sein können. Auch in der Regierung. Aber hey. So, dann gab es am Mittwoch den Guttenstell. Die Staatsanwaltschaft Hof hatte nämlich das Verfahren gegen den früheren Verteidigungsminister Karl den Gegelten eingestellt, wegen dessen Plagiatsaffäre gegen eine Geldauflage von mickrigen im Vergleich zu seinem Vermögen 20.000 Euro. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatten sich in der Doktorarbeit Guttenbergs 23 Plakaten Passagen mit strafrechtlich relevanten Urheberrechtsverstößen gefunden. Okay, Raubkopierer sind Verbrecher, es sei denn, sie heißen von und zu. Oder wie? Na, und 20.000 Euro, ja, also ich meine, für mich wären 20.000 Euro echt viel. Aber wenn man weiß, dass der Guttenplack alleine eine Firma hatte, die sein Vermögen verwaltet hat, dann weiß man, dass da im Zweifelsfall ein paar mehr Euro rumliegen. Na, da sind so 20.000 Euro, das ist irgendwie 1,50. Na, Portokasse. Zack. Und hey, dann ist er jetzt aber, ne, also das Verfahren ist eingestellt, er ist nicht vorbestraft und alles ist großartig. Ja, ne, was dann bei der Meldung dann auch sofort passierte, dass über ein Komeback laut gebrüllt wurde. Aber da kommen wir gleich noch zu. Da gab es erst nämlich noch die Rösli-Tik im Kampf gegen die Preistreiberei an Krankstellen. Will Wirtschaftsminister Philipp Rücktritt L. Rösler den Ölmultis Schranken setzen? Ein Verbot mehrerer Preiserhöhungen pro Tag. Sieht aber kritisch. Sein Ministerium argumentiert, eine solche Regelung verstärke den Anreiz, den Preis stärker zu erhöhen als im Wettbewerb notwendig. Was für ein Wettbewerb. Es gibt keinen Wettbewerb zwischen den Tankstellen. Das darf doch inzwischen bekannt sein. Das darf sogar bei einem Vollidioten wie dem Herrn Rücktritt Rösler langsam mal angekommen sein. Hallo? um ihn dann in zahlreichen kleineren Schritten wieder fallen zu lassen. Rösler will den großen Ölkonzernen dauerhaft verbieten, Benzin an freien Tankstellen teurer zu verkaufen als an eigenen Zapfzahlen. Wie er das erreichen will, indem er es fordert, und wird sich irgendwer dran halten? Nö. Na, genauso wie es ja auch kein Kartell gibt, nein, überhaupt nicht. Die Preise sind rein zufällig immer, bewegen sich immer in den gleichen Abständen zueinander. So ein Zufall aber auch. So, der Handelskrieg. Bundesverteidigungsvollidiot Thomas de Terrier hat den Einsatz der Bundeswehr zum Schutz deutscher Handelsinteressen verteidigt. Er sagte der Passauer Neuen Presse, Deutschland müsse um jeden Preis seine Handelswege verteidigen. Es gab da übrigens mal einen Herrn Köhler, der nach einer solchen Aussage so kritisiert wurde, dass er Respekt vor seinem Amt vermisst hätte und dann zurückgetreten ist. Herr, du Rücktritt, wie wär's? Jetzt oder in 2 Wochen? Ich finde, jetzt wäre ein verdammt guter Zeitpunkt. Na? Deshalb müssen die deutschen Interessen auf diesem Gebiet auch wahrgenommen werden. Die Piratenbekämpfung sei nur ein Beispiel dafür. Ja, also ne? Handelskriege. Da gab es mal einen Bundespräsidenten, als der Handelskriege befürwortet hat. Und erst die Presse das gepflegt unter den Tisch kehren wollte, aber dann trotzdem das böse Internet darauf hingewiesen hat, dass er übrigens Handelskriege befürwortet. Dann wurde er stinkig. Pissig geradezu. So, dann gibt's den Guttenhofer. Aus Sicht von CSU-Chef Horst Seehofer spricht nichts dagegen, dass Karl Theodor zu Guttenplack in die Politik zurückkehrt. Bis auf vielleicht die Tatsache, dass er immer noch nicht, bis heute, nicht eingestanden hat, dass er von Anfang an gelogen hat und sich dafür auch noch bei überhaupt niemandem entschuldigt hat, sollte vielleicht eventuell der Eindruck entstanden sein, so möchte ich eventuell unter Umständen möglicherweise vielleicht ein bisschen, aber auch nur ganz vorsichtig sagen, das fand ich jetzt nicht nett. Na? Herr Guttenplack hat von Anfang an gelogen, wie gedruckt, im Gegensatz zu seiner Doktorarbeit, zu seiner in Anführungszeichen Doktorarbeit. Na? Also Seehofer hat jedenfalls verkündet, ja, der kann ja zurückkommen. So, dann gibt's die Non-Laien. Die Bundesregierung hat keine Käufer für die 6 Milliarden Staatsanleihen gefunden, die sie heute auflegen wollte. Nicht gar keiner, aber auf gut einem Drittel sind sitzen geblieben. Ist allerdings irgendwie in der Kategorie eigentlich Non-News, passiert wohl häufiger mal, dass irgendwelche Regierungen Anleihen auf die Märkte legen wollen und die Märkte dabei irgendwie falsch einschätzen und dann zu hohe Zinsen oder zu niedrige Zinsen bieten. Und die Damen und Herren Märkte haben dann gerade irgendwie Besseres zu tun und kaufen den Mist halt nicht. Von daher, ja, ist von Mittwoch. Gestern gab es dann Gut-Ankündigung. Der Prozess gegen den früheren Verteidigungsvollidioten zu Guttenplack ist gegen Zahlung einer Geldstrafe eingestellt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Hof mitteilte, bla bla, schließt er übrigens inzwischen eine Rückkehr in die Politik und eine Kandidatur bei der Bundestagswahl 2013 nicht aus. Na, also es gab da auch eigentlich nur eine Anzeige von einem echten Opfer. Und halt ganz viele Anzeigen von Leuten, die halt anzeigen wollten. Die konnte die Staatsanwaltschaft eh ignorieren. Und nachdem ja Bayern bekanntlich ein rechtsfreier Raum ist, sind also in Bayern Raubkopierer keine Verbrecher. Wenn sie einen Adelstitel tragen. Entschuldigung. Dann gibt's eine Spendenneuregelung, die da kommen soll. Und da haben sich die Spitzen- und Gesundheitsexperten aller Fraktionen im Bundestag gemeinsam mit Gesundheitsvollidiot Daniel Bahr auf eine Neuregelung der Organspende geeinigt. Die Bereitschaft der Bürger zu einer Spende soll regelmäßig abgefragt werden, etwa mit dem Versand der Versichertenkarte. Die Menschen sollen die Erklärung auch verweigern können. Da meint jetzt irgendein Unionsdödel, hatte ich gerade gehört. Nein, das geht doch nicht. Das muss verpflichtend sein. Ja, ich meine, dass regelmäßiges Fragen nicht unbedingt zu mehr Spendenbereitschaft führt, ist ja vielleicht auch logisch. Aber dann die Leute zu zwingen, sich zu erklären, wird auch nicht unbedingt dazu führen. Von daher, jo, ist von gestern. Auch gestern gab es dann die CZU-Forderung nach der Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen Karl Theodor zu Guttenplack, haben einzelne Unionspolitiker ein politisches Komeback des Ex-Verteidigungsministers gefordert. Jeder habe eine zweite Chance verdient. Ja, aber erst nachdem er eingestanden hat, dass er Fehler gemacht hat. Und genau das hat Guttenplack bis zum Ende geleugnet. Meine von mir verfasste Doktorarbeit ist nicht abgeschrieben, hat er gesagt. Seine nicht von ihm verfasste Doktorarbeit ist ja auch nicht von ihm verfasst gewesen, nicht wahr? Na, also das, was er da als seine Dissertation abgegeben hat, das ist so voll mit Inhalten anderer Leute, die er sich zu eigen gemacht hat, ohne zu kennzeichnen, dass er sie sich zu eigen macht. Na, knapp 2/3, 64%. Dass da beim besten Willen nicht mehr so richtig viele eigene Gedanken übrig bleiben. Beziehungsweise er sich den Scheiß halt zusammengeklaut hat. Jeder, der das sonst gemacht hätte, jeder, der dabei erwischt worden wäre, dass er als Student irgendwie eine Hausarbeit so zusammenklaut, wäre zu einer Abschlussarbeit gar nicht zugelassen worden. Ja, und wenn man dann irgendwie dabei erwischt wird, dass man 3 MP3-Dateien anbietet, dann wird man als Raubmordkopierer zu einer Zahlung von 3 Trilliarden Geld verdonnert. Aber hey, der Herr Guttenplack, der darf aus seiner Portokasse mal ein bisschen Geld nehmen und dann passt das schon wieder. Er sei immer noch ein Ausnahmetalent der Union, sagte CDU-Präsidiumsmitglied Philipp Missfelder der Hamburger Morgenpost. Ähnlich äußerten sich die CSU-Abgeordneten Florian Hahn und Hans-Peter Zensul. Allerdings löste Kritik Guttenbergs an der CSU auch Verwunderung aus. Oh. Na, das Schöne an der Sache ist, dass sollten Missfelder, Hahn oder Uhl sich nochmal jemals zum Thema Raubmord, Vergewaltigungskopierer äußern, ich die auch nur noch anlache. Die haben jetzt nämlich jedes bisschen Recht verloren, sich zu den Themen noch äußern zu dürfen. Der Herr Krings hat's ja schon, als die Affäre gerade im Gange war. Und ist trotzdem immer noch der Meinung, seine Fresse aufreißen zu müssen. Aber ja. So, Neues aus der Wirtschaft, EZB-Forderung. Der neue EZB-Chef hat nämlich die Politik zu raschen und nachhaltigen Schritten gegen die Schuldenkrise aufgefordert. Vor allem der Euro-Rettungsschirm EFSF müsse endlich in seiner verbesserten und gestärkten Form aktiviert werden, sagte Draghi auf einer Konferenz in Frankfurt am Main. Die Beschlüsse seien zum Teil bereits vor 1,5 Jahren getroffen worden. Mit der Umsetzung dürfe nicht länger gewartet werden, bla 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 bla. Bla, letzten Freitag. Am Samstag gab es dann den Hund, der Spruch. Habe ich ja letzte Woche, Hund hat verkündet, weil die nächste Rezession kommt, darf es keine Lohnerhöhungen mehr geben. Jetzt verkündet Hund, er rechnet auch für das kommende Jahr mit einem spürbaren Wirtschaftswachstum. Auch 2012 könne man einen Zuwachs von 1,5-2% erreichen, sagte Hund der Deutschen Presseagentur. Voraussetzung dafür sei, dass die Schuldenkrise nicht zu einem Hagelschlag führe. Oder anders ausgedrückt, Hund hat verkündet, ja, der Wirtschaft geht es großartig, aber Lohnerhöhungen darf es nicht geben, weil der Wirtschaft geht es ja nicht großartig. Herr Hund, können Sie sich vielleicht mal mit sich selber darauf einigen, ob es der Wirtschaft jetzt großartig gehen soll oder nicht? Weil beides gleichzeitig halte ich für einen Widerspruch. Na, also, wenn der Aufschwaf doch bleibt, warum soll es dann keine Lohnerhöhungen geben dürfen? Am Sonntag hat Dummbrindt dann rumgepöbelt. CSU-General Vollidiot Dummbrindt hatte das Krisenmanagement der Europäischen Zentralbank kritisiert. Er halte es für fragwürdig, dass die EZB immer neue Anleihen von Schuldenstaaten aufkauft. Naja, weil sie sonst niemand mehr kauft und die Staaten pleite sind. Herr Dummbrindt, haben Sie vielleicht eigentlich mal irgendwie so einen klitzewitzigen Hauch Wirtschaftsahnung oder schwafeln Sie nur aus Ihrer Sitzfläche? Letzteres. Okay, ja, schön. Schwupp, dann Schäuble-Hinderung. Schäuble verhindert nämlich eine Strafe für deutschen Überschuss. Eigentlich sollte Deutschland für seine hohen Überschüsse mit Sanktionen belegt werden. Schäuble kämpft seit Monaten auf europäischer Ebene dagegen mit Erfolg. Die Regeln sehen vor, dass künftig nicht nur Defizitländer bestraft werden können, sondern auch diejenigen mit einem Überschuss in der Leistungsbilanz, wie die Exportnation Deutschland, wie Finnland, Luxemburg und die Niederlande. Sie alle liefen Gefahr, ein Verfahren angehängt zu bekommen. Bei 6% des Bruttoinlandsprodukts soll die Überschussgrenze liegen. Deutschland hat sie von 2007 bis 2009 jedes Jahr überschritten. Oder anders ausgedrückt, alle anderen sollen bestraft werden, aber wir nicht. Weil, wir sind ja was völlig anderes. Bei uns, wir sind ja eine großartige Vorbildnation. Seht uns an, wir leben auf Kosten der anderen und die anderen, die haben dann plötzlich Schulden. Nein, so ein Zufall. Die anderen sind böse. Hätten sie mal nicht bei uns gekauft. So, dann hat Merkel auch mal wieder die Bonds abgelehnt, beziehungsweise die Koalition. Weil Euro-Bonds gehen ja mal gar nicht, solange bis ihr dann irgendwann nach der nächsten Wahl vermutlich klar wird, dass das vielleicht doch geht. Sie reitet uns gerade in die nächste Krise wieder mit Vollschwung rein. Griechenland durfte ja auch erst dann gerettet werden, nachdem die Wahl in, wo war es doch gleich, Baden-Württemberg? Na, halt irgendwo da vorbei war und dann rauskam, ups, da müssen wir doch was tun. Ja, hättet ihr mal. Die Reallöhne sollen dann nach Einschätzungen von Volkswirten im kommenden Jahr leicht steigen. Die effektiven Stundenlöhne dürften 2012 im Durchschnitt um 2,7% steigen, sagte Heiko Peters vom wissenschaftlichen Stab des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Der Frankfurter Rundschau. Bei einer erwarteten Preissteigerung von 1,9% bliebe ein Reallohnzuwachs von 0,8%. Das gilt aber auch nur, wenn die nächste Krise nicht kommt. Na, und Lohnerhöhungen lehnt der Hund ja ab. So, Barrosi-Tiek, EU-Kommissionspräsident Barroso, hat die ablehnende Haltung Deutschlands in der Diskussion über Eurobonds kritisiert. Es sei nicht angemessen, von Anfang an zu erklären, dass eine Debatte nicht geführt werden solle, sagte Barroso in Brüssel. Dort stellte er mehrere Alternativmodelle vor, die allerdings alle irgendwie das gleiche sind. Weil im Wesentlichen, ja, wir stellen den Euro als gemeinsame Anleihe hin. Dann kann man nur den Euro insgesamt anfassen, nachdem der Euro allerdings nach außen sich wie eine gemeinsame Währung gebärdet und nach innen wie eine gemeinsame Währung gebärdet wird, wäre es vielleicht an der Zeit, da tatsächlich mal was zu tun. Aber hey. Dann Scheubremse. Bundesfinanzminister Schäuble hat sich für die Einführung einer europaweiten Schuldenbremse ausgesprochen, bei allen außer uns. Hier gibt's schon eine, echt? Verdammt. Sollte ein Land dagegen verstoßen, müsse die Europäische Kommission in der Lage sein, den Staatshaushalt zurückzuweisen. Auf welcher Basis? Wer hat die gewählt? Niemand? Ja, dann geht doch weg. So, BD Interstütze, der Bundesverband der deutschen Industrie, hat sich in der Debatte über die Einführung gemeinsamer europäischer Staatsanleihen hinter Bundeskanzlerin Merkel gestellt. Oder anders ausgedrückt, wenn man jetzt ein Messer von hinten schmeißt, muss man erst durch den BDI durch. Oh, kein Problem. So, und auch gestern gab es dann das Wachstum, was im dritten Quartal dieses Jahres um 2,5% gegenüber dem Vorquartal gewachsen sei. Die Wirtschaft teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit und hat dann nachträglich auch nochmal das Wachstum fürs zweite Quartal angefasst. Das ist nicht 0,1, sondern 0,3% gewesen. Alles immer noch arg wenig, aber hey. So, dann hat die EU-Kommission zum zweiten Mal gegen das VW-Gesetz geklagt, weil die EU-Kommission meinte, dass das Urteil gegen das letzte VW-Gesetz eben nicht eingehalten worden sei. Nun, da kennt sich ja unsere Regierung mit aus. Auch BFFG-Urteile werden gepflegt, ignoriert. Dann ist Schaar übrigens gegen die PNR-Daten gewesen. Kritisch sei vor allem, dass die US-Behörden die Möglichkeit erhielten, auf die in den Reservierungssystemen der Fluggesellschaften gespeicherten Passagierdaten direkt zuzugreifen, sagte Schaar der Berliner Zeitung. Bis von Samstag. Am Montag gab es Spanrechts. Spanien wählt nämlich die Konservativen an die Macht. Den Märkten hat es schon mal nicht gefallen. Die haben schon mal verkündet, dass ihnen das nicht gefällt. Die Damen und Herren Märkte. Aber ja. Dann gibt es den MAP-Zug. Mappus geht nämlich von Merck, weil er begründete seine Kündigung zum Ende des Jahres mit der harten Kritik an seiner Rolle beim Kauf der Anteile der Energie Baden-Württemberg, ENBW. Gab es da nicht ein Gerichtsurteil, was verkündet hat, dass das übrigens völliger Verfassungsbruch war? Mir war irgendwie so, als hätte es da sowas in der Richtung gegeben. Von daher, Mappus geht dann jedenfalls von seinem gut dotierten Platz. Ja, da kann ich jetzt irgendwie nichts Negatives dran finden. Ups, ist am Montag gewesen. Am Montag gab es dann auch Platzgier. Belgien ist dann nämlich der neue Regierungsversuch schon wieder geplatzt, bevor die überhaupt irgendwie fertig waren, was versuchen zu wollen. Warf der designierte Premierminister Elio Di Rupo nach Rückschlägen bei den Budget-Verhandlungen für 2012 das Handtuch und bot König Albert II auf Schloss Dingensbummens seinen Rücktritt an. Oder anders ausgedrückt, nein, Belgien hat immer noch keine Regierung. Dann ist am Dienstag ganz früh in den USA das Schuldensenkungs-Superkomitee gescheitert. Völlig überraschend, weil nämlich die Republikaner ja keine Steuern erhöhen dürfen und mit nur Sparen man dummerweise aus einer Krise nicht rauskommt. Und in NRW, da sind übrigens so bummelig 250.000 stille SMS verschickt worden, um Handys zu orten. Aber das ist natürlich nicht besonders viel, sondern das ist ganz normal. Das machen wir immer so. Wir verschicken nur noch stille SMS. Und wir haben aus Dresden nichts gelernt. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt's mal wieder das Niveau von Sehagen, Sonntag, 12.47 Uhr. Gegen Samo habe ich das Ding genannt. 2 Minuten 41 ist es lang, das Stück Musik. Gefolgt von Neues aus der Anstalt Nummer 44, Wahlen. Hätte eigentlich auch mal ein Intro werden sollen, wenn es nicht 2 Minuten 6 lang gewesen wäre. Und wo Uthoff recht hat, hat er recht. So, dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir Feedback zukommen lassen wollt, zum Beispiel indem ihr eine Mail an compublog@googlemail.com schreibt, mich bei Twitter @comport erwähnt oder in Comport 293 Teil 2 einen Kommentar einstellt. Fühlt euch dafür bedankt und ich sage dann viel Spaß mit dem Das Niveau und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Nee.
Hinterher!
Doch, das ist die richtige Uhrzeit.
Ja, genau, aber die richtige, ich möchte aber was viel Persönlicheres machen.
Echt?
Ja.
Ihr habt vielleicht einen Nightliner und seid sowas von bekannt. Nicht nur in diesem, sondern auch in einem anderen Land. Ihr habt tausende von Fans.
Lasst dabei, hierbleiben.
Und wir finden es ganz nice, aber wir finden euch als den allergrößten Scheiß. Freunde, ihr habt euch mit den Falschen angelegt. Ihr habt uns vielleicht einmal betrunken gemacht, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was euch bevorsteht. Freunde, der zuletzt lacht, der am besten lacht, nämlich
Martin. Ich glaube, das hätten wir nicht singen sollen, denn ich sehe schon den Lasterbalk zur Taverne rollen. Und da
stimmt, das ist das richtige Wort, rollen. Denn er ist so dick, der kann nicht mehr gehen. Er kann sich nur noch trollen, und zwar von dannen. Er geht nicht zur Taverne, nein, er geht aus Angst von dannen. Und lass uns doch mal bitte jetzt Schluss machen und mit einem Liedchen anfangen. Oder wollen wir Saltatio Mortis weiter dissen? Ich finde es ehrlich gesagt ganz fein. Guck dir diese Typen nochmal an, die betteln doch bitte nein! So läuft das beim Improvisieren. Schaut euch mal bitte das Banner von Saltatio an. Müssen die was kompensieren? Das ist viermal so groß wie unseres. Heißt das etwas? Ja, ich glaube, es heißt etwas. Sie sind nicht groß.
Martin,
was denn?
Es läuft mir. Spielst du weiter? Wir rücken hinunter und zwar ziemlich kalt. Da kommt nämlich gerade der Lasterbalk und er trägt scheiße drei kurze. Oh verdammt, nein! Ich würde sagen,
das muss an dieser Stelle gewesen sein. Wir machen Schluss. Dankeschön, liebe Freunde, das soll's gewesen sein. Tschüss.
Entschuldigung, ich habe doch heute nur Fragen und keine Antworten und mir ist noch eine Zusatzfrage eingefallen an Sie, als unser Hausjurist, wenn Sie mir vielleicht helfen wollen.
Mal sehen, kommt auf die Sätze der Gebührenordnung an.
Ja, gieriger Sack. Jetzt passen Sie auf. SPD und Grüne haben jetzt immer wieder Neuwahlen gefordert. Das wundert mich ein wenig, weil wir haben doch gar kein gültiges Wahlrecht, richtig?
Richtig. Das Bundesverfassungsgericht hat vor 3 Jahren festgestellt, das Wahlrecht ist verfassungswidrig, weil die Überhangmandate das Ergebnis der Verhältnisstimmen verzerren.
Also, ja, der Überhang, weil das Verhältnis mit dem Überhang immer ganz schlecht. Ich habe schon verstanden, ja. Und also weder die Große Koalition noch Schwarz-Gelb haben das verändert, obwohl sie es verändern hätten müssen, richtig?
Die Frist ist abgelaufen im Juli, aber warum sollte die CDU was daran ändern? Alle 24 Überhangmandate der letzten Wahl sind an die Union gegangen.
Ja, jetzt Frage, wenn jetzt irgendwie doch ganz, ganz plötzlich doch zwingend gewählt werden müsste, weil dieser schwarz-gelbe Leichnam nicht mehr müffelt, sondern stinkt, ja, was wäre denn dann?
Ja, dann wäre die Wahl ungültig.
Ja, und wenn jetzt regulär gewählt werden würde, 2013, und die hätten es nicht geändert, weil sie es ja gar nicht ändern wollen, was wäre dann?
Dann könnte auch die Wahl 2013, wie der ehemalige Verfassungsrichter Grimm betont, verfassungswidrig und damit ungültig sein.
Jetzt frage, wenn ich dann trotzdem einfach wählen gehe, mache ich mich dann strafbar?
Ach, Sie meinen wegen Beihilfe zum Verfassungsbruch?
Ja.
Könnte man so sehen. Und jedes Wahlplakat ist dann Anstiftung zum Verfassungsbruch.
Also würden Sie als Jurist mir praktisch empfehlen, dann lieber besser nicht zu wählen?
Wenn Sie juristisch auf der sicheren Seite sein wollen, ja.
Aber Entschuldigung, wir sind doch schon noch so eine Art Demokratie und wir haben ungültiges Wahlrecht und es ist verfassungswidrig und das ist ja alles irgendwie komisch, weil dann wähle ich und dann sind ja aber die Wahlen im Grunde doch vollkommen sinnlos.
Im Prinzip ja.
Ja, und da lächelst du so smart, du Juristenschnösel. Das muss einen doch aufregen.
Herr Pelzig, wieso soll ich mich da aufregen? Die Macht der Finanzmärkte hat doch gezeigt, dass auch gültige Wahlen sinnlos wären.
Ja, aber...